SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Esther Schneider. Anlässlich der Eventi Literari, der zweiten Ausgabe des Literaturfestivals auf dem Monte Verità oberhalb von Ascona, habe ich die beiden Verlegerpersönlichkeiten Ingefeld Rinelli und Klaus Wagenbach zum Gespräch getroffen. Ingefeld Rinelli und Klaus Wagenbach sind beide seit über 50 Jahren im Verlagswesen tätig und es verbindet sie eine enge Freundschaft. Sie feierten zusammen Max Frischs 60. Geburtstag in Berlin, und zwar mit einer wilden Orgie mit algerischem Wein. Und sie haben beide in Barcelona ausgelassen getanzt, als die Nachricht vom Tode des spanischen Diktators Franco kam. Inge Feltrinelli hat das italienische Verlagshaus Feltrinelli zu dem gemacht, was es heute ist, nämlich einer der bedeutendsten unabhängigen Buchverlage Europas und der drittgrößte Verlag Italiens. Ein Verlagshaus, das mit seinen über 100 Buchhandlungen, in denen viele Veranstaltungen stattfinden, auch eine wichtige Kulturinstitution Italiens ist. Klaus Wagenbach feiert dieses Jahr das 50-jährige Bestehen seines Verlages, des unabhängigen Verlages für wilde Leser, wie es im Titel zu seinem Jubiläumsbuch heißt. Es ist ein renommierter Verlag, der bekannt ist für seine schön gestalteten Bücher und für sein sozialpolitisches Engagement. Und Wagenbach ist der wichtigste Verlag für zeitgenössische Literatur aus dem italienischen Sprachraum. Inge Feltrinelli, Klaus Wagenbach, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Sie beide, Sie kennen sich schon sehr lange, Sie sind gleich alt, beide 1930 geboren. Sie sind beide...
Also ich gebe es zu.
Sie geben es zu.
Ich auch.
Und Sie haben beide 50 Jahre lang, waren Sie als Verlegerin, Verleger tätig.
Sind wir noch.
Und sind immer noch, genau.
Wir reden ein bisschen rein, manchmal.
Ich würde gerne wissen, wie Sie sich kennengelernt haben. Was war so der erste Moment, als Sie sich begegnet sind?
Das war 1959, das war meine erste Buchmesse. Und die Tutti Beermann-Fischer gab in den Verlagsräumen ein Mittagessen, was ungewöhnlich war in Deutschland. Man ging man essen im Restaurant und nicht im Verlag. Also das war ungewöhnlich und da stellte sie mir ihre ganzen Mitarbeiter vor und da kam auch er mit einem schiefen Kopf und guckte mich so an und blinzelte und war knurrig und unfreundlich und
unwirsch,
ein schönes deutsches Wort.
Ja.
Und so wurden wir Freunde fürs Leben.
Weil er so unwirsch war?
Ja, genau.
Ist das in Ihrer Erinnerung auch so, Klaus Wagenbach?
Ich weiß, dass die Fischers mich vorgestellt haben.
Als den brillantesten Mann des Verlages. Junger Mann war er. Aber genialer Klaus Wagenbach.
Ja, irgendwas hat er gesagt, ja, in der Richtung. Er hat was ganz anderes nochmal. Als ich dann bei Fischer rausflog und den eigenen Verlag aufmachte, hat er mich an der ersten Buchmesse mitgenommen und mir alle wichtigen ausländischen Kollegen vorgestellt. Das war ein richtiger Freundesdienst.
Und Ihre erste Erinnerung an Inge Feltrinelli?
An Ingelein. Meine erste Erinnerung ist, dass sie mal zu uns nach Hause kam. Und wir hatten damals zwei Kinder, die jüngste war 6. Und hat Inge angestaunt, weil Inge war wunderbar angezogen, wie immer, papageienhaft, orange, alles orange.
Immer noch, so,
immer noch, ja.
Und hatte einen Knopf verloren. Dann hat ihn meine damalige Frau hat den Knopf angenäht. Und Mäusi, diese zweite Tochter, hat gesagt, kannst du keinen Knopf annähen? Und dann hat Inge ganz kühl gesagt, nee, das macht bei uns die Francesca oder weiß nicht was. Und dann hat dieses Kind gesagt, bist du eine Königin? Das stimmt, da ist etwas Wahres dran. Sie hat als Königin, besonders bei der Rettung des Verlages, Gian Giacomo Feltrinelli, da hat sie sich als Königin erwiesen. Dies in Kürze.
Was macht denn Ihre Freundschaft so beständig? Die dauert jetzt ja schon über 50 Jahre.
Das ist gegenseitige Bewunderung für die schönen Bücher. Ich bin entzückt von seiner Herstellungskraft und Qualität und Fantasie und die Sorgfalt, mit denen er Bücher macht und die Auswahl. Und ich meine, und die Bewunderung, dass ein solcher Verlag noch überlebt.
Ja, das ist natürlich immer wieder die Frage, überlebt so ein Verlag? Und die Antwort ist eigentlich immer dieselbe. Nämlich, er überlebt solange es noch ungefähr 30 oder 40 Idioten dieses Typs gibt. Weil wenn man so ein entschiedenes Programm macht, wie ich das mache oder jetzt der Verlag das macht, dann kann das nur gelten in einem Ensemble, in einem demokratischen Ensemble. Und dieses demokratische Wurzelwerk, das hat Schwierigkeiten, das muss man sagen.
Und wenn Sie jetzt den Verlag von Inge Feltrinelli anschauen, wenn Sie so vergleichen zwischen Ihrem Verlag und dem Feltrinelli-Verlag, was gibt es da?
Wir sind eigentlich mehr, ich meine, er ist ein echter deutscher Qualitätsverlag.
Zu allem Überfluss.
Wir sind ein italienischer Verlag. Wir machen einige gute Bücher, die sich nicht verkaufen. Dann machen wir mittlere Bücher, die sich ganz gut verkaufen.
Und dann macht er Scheißbücher, die sich hervorragend verkaufen.
Und so ist es. Nein, also ich meine, keine Scheißbücher, nein, mit denen wir uns schämen müssen. Aber ich meine, in dem Genre, wir machen keine rosa Bücher und so weiter. Und Pornos machen wir nicht und so weiter. Aber ich meine, wir sind ein Mischmasch. Und ein guter Mischmasch-Verlag. Ich meine, wir gelten als einer der besten europäischen Qualitätsverlag. Und das ist so. Und wir machen keine Bücher, bei denen wir uns schämen müssen. Mein Sohn ist da ganz hart. Und wenn er das vorgestellt hat, das verkauft 200.000 Bücher, das kann man nicht lesen, tut das nicht.
Ihr Sohn Carlo Feltrinelli, der jetzt den Verlag führt, und Sie sind noch Präsidentin und sozusagen Außenministerin.
Der macht natürlich von allem Anfang an nicht immer das, was du sagst.
Nein, das tut er nicht. Wir haben also eine pausenlose
Diskussion.
Jeden Tag.
Eine Diskussionsebene, höflich.
Streiten Sie beide auch über Bücher?
Nein, tun wir nicht. Wir sind friedliche Menschen.
Wir streiten uns um das Gewerbe, über die Zukunft des Gewerbes.
Da streiten Sie miteinander, ja?
Nein, wir streiten uns nicht, wir informieren uns gegenseitig auf die andere Sicht. Das ist natürlich eine andere Sicht, allein schon deswegen, weil Feltrinelli ein Riesennetz an Buchhandlungen hat. Wenn ich da nur drei davon hätte, so, wäre natürlich mein Verlag ein anderer Verlag. Das ist ja klar, wir sind ja ein kleiner Verlag. Feltrinelli ist ein Riesenverlag.
Der drittgrößte Italiens, oder? Sie beide haben eine wilde Jugend gehabt, kann man glaube ich schon so sagen.
Ja, haben wir gehabt,
haben für Schlagzeilen gesorgt. Ja. Viele legen dann mit der Zeit so das Wilde ab, was sie gehabt haben in der Jugend. Bei Ihnen beiden bin ich mir gar nicht so sicher, ob Sie alles abgelegt haben. Haben Sie was rübergehalten?
Wir sind für alle Abenteuer bereit.
Auch jetzt noch?
Jetzt noch.
Ja. Also etwas hat sich natürlich verändert. Früher habe ich ja wirklich alle zwei Jahre oder alle Jahre einen Prozess gehabt. Weil die Justiz war der Meinung, dieser Verlag, der muss kaputt gemacht werden. Das haben sie wirklich systematisch versucht. Das haben die Leser Gott sei Dank verhindert.
Aber das war wegen ihrer politischen Einstellung damals.
Ja, da hat sich das Ambiente geändert. Ne? Das heißt, wofür wir gekämpft haben, das ist mittlerweile natürlich auch in die Gesellschaftsstruktur eingegangen.
Können Sie zwei Worte dazu sagen, was Ihnen da wichtig war?
Na, also zum Beispiel Frauenemanzipation. Ich kann Ihnen nicht empfehlen, sozusagen in den 60er Jahren in Deutschland gelebt zu haben. Übrigens auch in Italien, da gibt es genauso viele Machos. Das bekämpfen wir. Das ist so starr, dass wir das ja jetzt mit unserer beiden Meinung. Es hilft nur die Quote. Zum Beispiel, darüber haben wir uns verständigt. Weil die Männer geben das nicht frei. Die können lange reden, das habe ich ja erlebt. Ne? Vor 20 Jahren haben sie gesagt, hat die Industrie geschworen, die DAX-Dings und alle Firmen, die haben mindestens drei Frauen. Pustekuchen, niemand ist da, bis heute. Geht nur mit der Quote. Also über solche Sachen streiten wir uns. Das heißt, wir informieren uns gegenseitig.
Ja, bei Ihnen war es ja so, dass Sie ja dann nach dem Tod Ihres Mannes, haben Sie den Verlag geführt?
Nein. Also wir haben, und es ist ein Teamwork. Und ich sitze nicht wie eine Kirsche auf der Torte und sage, Ja oder nein?
Ja, heute. Wir reden von damals. Da muss ich dir widersprechen.
Nein, nein, aber ich meine, wir waren...
Du untertreibst deine
nein,
Rolle.
Nein, ich
du untertreibst
nicht.
Deine Rolle nein, nein, nein. bei der Rettung
des
Verlages.
Ich war ein wunderbarer Katalysator, ja, die Leute ja. zu beruhigen. Ja, ja. Aber ich meine, die Banken haben die Konten sofort gestoppt und so weiter. Nach dem Dachmustod, weil mein Sohn Carlo war 10 Jahre.
Ja, ja eben. Ja, heute ist das anders, auch ja. bei dir anders als wie bei mir.
Ja. Nein, nein, ich meine, ich habe eine große Crew übernommen von Solidarität.
Aber waren Sie sowas wie die Seele des Verlages, kann man
na
das
ja,
sagen?
Also das würde ich nicht, das ist Seele, Seele von Seele möchte ich nicht
mehr. Nee, Mutter reicht.
Mutter, ja.
Nein.
Oder die Königin.
Oder
die. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendjemand von Ihnen beiden hat mal gesagt, unabhängige Verleger sind Verrückte und immer mit einem Bein
am Abgrund.
Am Abgrund.
Ja. Ja, das ist so. Das hat er gesagt.
Was hat er gesagt?
Gebe ich zu. Ja, es ist so.
Und wie geht man damit um?
Der Witz ist nur, der Verlag ist 50 Jahre alt mittlerweile.
Eben, aber da müssen Sie ja irgendein Rezept gehabt haben, zu überleben.
Sie das soll ich Ihnen jetzt in Kürze verraten.
Vielleicht 2 Stichworte.
Aber... Wir haben eine seltsame Lektoratsstruktur zum Beispiel, nur als Beispiel. Die besteht darin, dass wir 5 Lektoren sind. Das habe ich natürlich von Einaudi geklaut, die Wochenkonferenz, einmal in der Woche Dienstag bei uns. Und da müssen wir uns einig werden. Das war natürlich die Utopie. Die Utopie war, alle müssen gleichberechtigt sein, weiß nicht was, alles schöne Sachen. Und dann stellte sich heraus, es sind ganz verschiedene Leute. Und wenn man ganz verschiedene Leute zusammenbringt, dann kommt ein scheiß Kompromiss raus. Dann kommt irgendwie eine Wischiwaschi-Literatur raus. Das heißt, man muss tatsächlich kollektiv arbeiten. Und aber zum Beispiel in diesem Verlag, im Wagenbach Verlag, müssen alle Lektoren unsere 5 Sprachen sprechen. Das ist aber unsere Forderung. Basta.
Wenn Sie ihm jetzt zuhören, auch Sie haben ja jetzt 50 Jahre Verlegertätigkeit hinter sich und es gibt ja Auf und Abs und Krisen und dann geht es wieder besser. Was war denn für Sie so das, was Sie angetrieben hat?
Naja, ich meine, der Verlag geht in Wellen, nicht? Es gibt immer Anni, der mageren Kühe.
Ja,
sagt die Jahre der Jahr, genau.
Seit 2 Jahren sind bildenden mageren Kühen. Ja.
Ja. Und das ist, ich meine, man muss optimistisch sein, man muss Ideen haben, man muss, Verlagswesen ist das Schwierigste, das kann man nicht lernen, das braucht man. Man muss Begeisterung haben, man muss Passion haben, man muss einfach Mut haben.
Die mageren Kühe, da sind Verleger relativ gut drauf gewappnet, weil Verleger wissen, dass ein gut verkäufliches Buch keineswegs jedes Jahr kommt und auch nicht jedes zweite Jahr, sondern manchmal nach 5 Jahren erst wieder. Bis dahin muss er erstens drauf präpariert sein.
Und dann, man muss einen guten Katalog haben.
Ja, Basis.
Also, das ist die Basis.
Die sogenannte Backlist.
Backlist rettet den Verlag. Man muss also die Klassiker haben und so, die Evergreens, die sich immer verkaufen.
Also wenn Sie jetzt heute noch mal jung wären, also 25 Jahre alt, und bei den heutigen Verhältnissen, würden Sie es wieder wagen?
Ich habe gerade Herrn Rötzer vor 2 Jahren gesagt, er soll den Verlag machen und das ist heute ein erfolgreicher Verlag.
Welcher ist das?
Der heißt Die Plage des Alters.
Ja.
Er fällt mir ein.
Was muss man heute, wenn man am Puls der Leser sein will, was muss man heute haben in einem Verlag? Kann man das so sagen?
Wo ist bitte der Puls der Leser?
Ja, ich weiß es nicht.
Deshalb die haben keinen mehr.
Leser ist ein Aussterbender.
Leser ist ein Aussterbende
Bevölkerung.
Ja, das können wir im Chor singen.
Das tönt jetzt aber sehr pessimistisch.
Sagen Sie mir mal einen Leser unter 60 und nicht als Frau. Die einzigen, die noch lesen, sind Frauen über 60.
Einspruch.
Und ab und zu ein älterer Herr.
Einspruch.
Ja, gut.
Es gibt doch junge Leute, die auch zu Büchern greifen.
Ja, nun Gott sei Dank. Aber die Regel ist es nicht. Nur ältere Fans.
Ist das in Deutschland und Italien ähnlich? Oder ist es in Italien noch schlimmer?
Da gibt es gar keine Leser mehr.
Noch schlimmer.
Nein, ich meine, wie wir überlegen, ist mir ein Rätsel, aber nein, es ist ganz schlecht. Und die haben, in Italien hat keine deutschen Bildungsbürger. Ich meine, und die Lehrer und die, der kultivierte Mittelstand hat kein Geld mehr. Der kann nicht, der schafft es nicht.
Nein, er macht auch anderen Blödsinn. Ja. Wir dürfen ja nicht die neuen Medien vergessen. Die Zeit, einfach nur Zeitraum. Ja. Ob man da mit einem Telefonino in der Hand sitzt und es streichelt, ist eine etwas absurde Erotik, nicht? So ein Kästchen streicheln. Oder ob man da vor so einem viereckigen Kasten sitzt, 2 Stunden lang, selbst noch in der Eisenbahn, das nimmt Zeit. Das nimmt einfach Zeit. Zeit.
Und zum Bücherlesen braucht man Zeit.
Zeit, können wir wieder im Chor. Ja. Das ist eine verlangsamende Tätigkeit. Du steigst für einen Moment, im besten Fall steigst für einen Moment aus der Hetze. Setz dich hin, machst ein Buch, wenn du vernünftig machst, oder eine Tasse Tee, und dann fängst du an zu lesen. Dann kommst du
langsamer und einsamer Prozess, ja, das Lesen.
Das ist leider wahr.
Aber es ist doch jetzt auch wieder so eine Tendenz spürbar, dass man das wieder vermehrt sucht, dieses Verlangsamen, dieses sich auch zurückziehen mit einem guten Buch.
Ihr Wort in Gottes Ohr.
Die Italiener sind nicht dafür. Die sind immer für Divertissement von draußen.
Und dann diese ganze Event-Kultur,
ja.
Das ist natürlich Quatsch.
Ist es in Italien so, weil gerade jetzt durch die Berlusconi-Jahre Italien schon ein bisschen gelitten hat, kann man glaube ich schon sagen.
Ja, und die Vulgarität die Vulgarität ist auf dem Höhepunkt in allen Gebieten. Und ich meine, das ist, fahre Montag nach Florenz, wo wir ein Restaurant mit Buchhandlung aufmachen. Das heißt Red. Und das ist kein nicht ideologisches Red für Klaus Wagenbachs Socken, sondern es ist, das heißt Read, Eat and Dream.
Ja, ja.
Und da machen wir eben ein Restaurant mit Buchhandlung. Ich meine, das ist auch wieder ein Kompromiss. Und ich
könnte funktionieren.
Ja, ich meine, es ist neu, aber es ist neu.
Die Italiener essen ja auch gerne. Ja. Vielleicht kann man sie über das Essen verführen.
Zum Buch.
Da sind wir schon beim Stichwort, worauf ich auch gerne noch mit Ihnen reden möchte. Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur mit Inge Feltrinelli und Klaus Wagenbach. Stichwort Italien. Sie, Klaus Wagenbach, gehören zur sogenannten Toskana-Fraktion.
Ja. Nein, das würde ich nicht sagen, das ist Otto Schilling. Ja.
In der Erkenntnis, dass die Toskana ein Arbeiter- und Bauernstaat ist, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der... Ich gebe zu, dass ich ein Anhänger der Toskana-Fraktion bin. Ich habe ja zum Teil mitgegründet. Ich habe Otto Schilly dahin gebracht.
In die Toskana gebracht.
Dann kam er auf die Idee, sich einen Traktor zu kaufen. Das ist natürlich Quatsch.
Ja, woher kommt auch bei Ihnen, Inge Feltrinelli, diese Liebe zu Italien?
Weil ich die Italiener wunderbar finde, weil sie aus dem Chaos kreativ sind. Und das, sie können sich an alles gewöhnen und machen und sie passen sich an.
Anpassungsfähig, ja.
Anarchisten sind sie auch.
Ja.
Nein, ich finde, die Italiener haben einen wunderbaren Charakter. Man kann ja nichts generalisieren. Ich meine, der Japaner ist...
Wir wissen es nicht, wie es
nein,
ist.
Aber die Italiener sind einfach angenehmer.
Ja, und da bin ich natürlich ein echter Anhänger der Toskana-Fraktion. Weil die Toskana diese wunderbare, ironische, giftige, die machen Scherze selbst auf Kosten von Freundschaften. Ja. Die haben eine wunderbare, leicht spitzige, bösartige Sprechkultur. Ja, und sie können erzählen. Die großen Erzähler von Sacchetti angefangen, kommen aus der Toskana. Don't forget it.
Ja. Aber das heißt ja immer, der Toskana perfido. Das
in der Kneipe schon fängt das an. Also, ich habe ja da auch eine Schreibmaschine stehen seit 30 Jahren. Als ich da das erste Mal hinkam, da gab es noch die Sitte, der gegenseitigen Beschimpfung. In einer kleinen Bar haben sich 5 Männer zusammengerottet und sich gegenseitig beleidigt. Und wer zuerst wütend wurde, der musste eine Runde zahlen.
Und Sie wurden oft wütend. Haben Sie oft bezahlt?
Bezahlt habe ich öfters, aber wütend wurde ich eigentlich nicht.
Kennen Sie diesen Brauch auch, Inge Feldhinelli?
Ja, natürlich, aber ich bin nicht so oft in der Toskana, außer wenn ich ihn besuche.
Aber als Sie nach Mailand kamen, da war Mailand in, da war Mailand ja. Die Stadt, wo man hinging. Da gingen die Autoren hin, die Designer gingen dahin, die Filmemacher gingen dahin. Was war das für ein Mailand, das Sie da kennengelernt haben?
Naja, ich kam aus dieser dumpfen Bundesrepublik der Erhard-Zeit.
Und Beleidigung ist mir recht.
Das war also die bleiernde Zeit in Deutschland. Und Mailand war wahnsinnig aufregend für mich. Es gab 200 Galerien, es gab das beste Theater in Europa.
Wunderbare Architektur.
Ja, Piccolo Teatro. Es gab wunderbar. Es gab einfach Mode, Kreativität.
Mode. Die ganze Popkultur wurde sofort aufgesogen.
Ja, und es gab die wichtigsten italienischen Autoren lebten in Italien. Vittorini, Sereni, Montale.
Ja, die lebten auch, ja.
Jeden Abend war was los und man konnte wirklich die tollsten Menschen der Welt sehen.
Wenn Sie sagen, jeden Abend war was los, also ich glaube auch bei Ihnen im Verlagshaus, da ging ja auch ziemlich die Post ab.
Ja,
jedes Mal, wenn ich da war, dann haben die mir Enrico an der Spitze, natürlich Filippini, die haben mich abgeschleppt in etwas, das hieß dann plötzlich Bar Americano. Und dann trank man natürlich da Whisky und nicht etwa diesen Grappa. Dann gab es die Bottenkultur. Ich habe heute noch einen Botten zu Hause, den mir Enrico...
Make love, no war.
Ja.
<No more. lacht>
Nein, ja, aber der Botten hieß Fallamore non editore.
Also lieber Liebe machen als Verleger sein. So.
Ja. Das war wirklich eine aufregende Zeit. Viel aufregender als Deutschland.
Ja. Warum?
Ja, das ist das Temperament, die Atmosphäre, das Ambiente. Das war einfach wunderbar. Und es war die Politik. Es gab eben doch die größte westliche kommunistische Partei.
Das war der Schock.
Ja, das war
der Schock für deutsche Schriftsteller. In Italien sind alle Schriftsteller Kommunisten. Das konnten wir uns gar nicht vorstellen.
Natürlich.
Was ist denn hier los?
Also Sie waren Kommunisten und doch Genussmenschen auch, oder?
Natürlich. Ja, ja, das war alles, was die Kommunisten bei uns, außerdem war das eine verschwindende Partei, die auch verboten war, darf man nicht vergessen. Die Kommunistische Partei war in Deutschland seit 1956 verboten.
Ja, und die ganzen Intellektuellen, auch die bei uns im Verlag gearbeitet haben, das waren eben alles Antifaschisten. Ich meine, die haben und aus den Partisanen gab es eine gewisse Kultur. Die glaubten alle, dass man Italien neu machen müsste.
Das war ein Glaube, besonders im Norden Italiens.
Das war auch eine Gemeinsamkeit ihrer beiden Verlage in dieser Zeit, dass sie beide sehr engagiert sich auch eingesetzt haben für soziale, politische Belange und auch publiziert haben in diesem Bereich.
Stimmt.
Obwohl es sich ökonomisch eigentlich nicht gelohnt hat.
Nein, wir mussten nach dem Tod von Giacomo unser Programm kürzen. Es gab da eine gewisse Mutation. Ich meine, die Jugend hat sich verändert eben.
Bei den Lesern, ja.
Ja, die Leser.
Die haben, wir haben, das ist bei Feltinelli genauso gewesen wie bei uns, wir haben ursprünglich politische Bücher mit 15.000 Startauflage gedruckt. 15.000 über einen Aufstand in Reggio Calabria. Muss man sich mal vorstellen. In Deutschland. Aber es wurde gekauft. Und heute, wir machen natürlich immer noch politische Bücher, so schnell sind wir nicht zu schlagen. Aber da fangen wir mit 2000 an. Ja. Das heißt, die Leser wurden Beamte oder Lehrer und haben sofort aufgehört zu lesen.
Oder zumindest politische Bücher zu lesen.
Ja, das ist aber ein weites Feld.
Ja, das ist ein weites.
Das wollen wir jetzt. Da sehr sumpfig, wollen wir jetzt nicht betreten.
Da können wir untergehen.
Ja. Wenn Sie zurückschauen jetzt auf Ihre Tätigkeit als Verlegerin, als Verleger, worauf sind Sie am meisten stolz?
Blödes Wort. Manches befriedigt mich. Aber ganz komische Sachen.
Zum Beispiel?
Mein Kafka-Buch. So ein Riesenbildband, den ich pflege seit 30 Jahren.
Er ist der größte Kafka-Experte in Deutschland und in Europa.
Seit 30 Jahren habe ich ein Bilderbuch. Und ich bin jedes Mal ganz glücklich, wenn wieder eine neue Auflage kommt, weil dann habe ich wieder drei neue Bilder, die da reinkommen. Das macht mir eine große Freude. Die zweite große Freude, das ist eine Altersfreude, ist Vasari. Das war, ich habe ja Kunstgeschichte studiert, das war mein Traum. Vasari in Deutsch, neu übersetzt, kommentiert, brauchbar mit der gesamten...
Unverkäuflich.
Unverkäuflich. Haben wir trotzdem gemacht und sind bei Band 43.
Worüber sind Sie zufrieden?
Überhaupt nicht.
Nein, nicht übertreiben.
Na, ich freue mich, dass mein Sohn so ein guter Nachfolger ist,
ja,
von Gian Giacomo.
Carlo ist prima. Ja.
Und das ist ein gelungenes... Er ist ein guter Verleger und guter Geschäftsmann.
Sie beide haben ja Ihre Nachfolge rechtzeitig geregelt.
Ja.
Der Wagenbach Verlag, den führt jetzt Ihre Frau.
Das ist eine Formulierung, die ich nicht schätze, weil sie genau das widerspiegelt, was ich Machismo nenne.
Aber man kann doch sagen, dass...
Aber mit der Nachfolge bin ich zufrieden.
Sind Sie, also es gibt ja andere Verlage, Suhrkamp, wo das nicht so gut gelungen ist mit der
Es gibt es auf der ganzen Welt. Sie haben völlig recht, dass Sie uns loben, in Anführungsstrichen, weil wir haben es wirklich geschafft, unsere Nachfolger zu schaffen. Die Söhne von Verlegern, man kann das nicht erben.
Talent kann man nicht erben. Und deswegen habe ich den Verlag... Da habe ich schon vor 30 Jahren gesagt, der Verlag, den verschenke ich. Ich habe ihn auch verschenkt. Nichts dafür erhalten.
Wenn ich Ihnen beiden jetzt so zuhöre, dann denke ich, da ist noch so viel Freude, Kraft und auch Engagement da. Gibt es etwas, was Sie beide noch gern zusammen machen würden?
Das ist eine Frage, die wir uns noch gar nicht
gestellt haben. Haben wir uns noch gar nicht gestellt.
Also, das ist eine gute Frage.
Ja, aber da vielleicht eine Weltreise zusammen. Ja.
Da müssen wir noch ein bisschen mobiler sein.
Und wo wäre die erste Station?
Hongkong. Oder
was willst du denn da?
Shanghai.
Wir würden mal von einem fetten Äpfchen ins andere treten. Sag mal, was verstehe ich von dir? Nein, man muss auch bescheiden sein als Verleger und sagen, von Europa verstehe ich was. Man muss schon halb gebildet sein, umfassend halb gebildet sein.
Universell halb gebildet.
Ja. Aber mehr auch nicht. Ne? Sonst kann man ja nicht feststellen, was neu ist, ne? Wenn man nicht weiß, wie der Mainstream ist. Ne? Als Grundbass muss man den Kopf haben, den Mainstream, ne? Und gucken, was lässt sich da drehen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Inge Feltrinelli, Klaus Wagenbach, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch.
Ich muss mich bei Inge entschuldigen, weil ich immer dazwischen schnatter.
Das bin ich gewohnt, seit 50 Jahren.
Das ist so ein Fehler, ja.
Das war Reflexe mit den beiden Verlegerpersönlichkeiten Inge Feltrinelli und Klaus Wagenbach. Mein Name ist Esther Schneider. Informationen zu den beiden Verlagshäusern finden Sie bei uns auf srf.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.